Dieser Podcast wird unterstützt von den Abonnentinnen und Abonnenten des Standard. Vielen Dank. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Er ist einer der einflussreichsten und erfolgreichsten Hip-Hop-Produzenten aller Zeiten.
The last shall be first, and the first shall be last. We gotta unify. Once again, thank you everybody. Without y'all, I wouldn't be on this stage. Boom, boom, boom.
Hits wie I'll Be Missing You haben den amerikanischen Rapper Sean Combs alias Puff Daddy oder P. Diddy für viele Fans zur Legende gemacht. Doch über diese Legende legen sich immer dunklere Schatten.
Breaking news, the Department of Homeland Security has just confirmed to CNN that federal law enforcement agents have raided properties owned by musician and producer Sean Diddy Combs.
Combs steht seit Monaten im Zentrum von polizeilichen Ermittlungen. Der Vorwurf, der Rapper soll Frauen sexuell ausgebeutet und vergewaltigt und Menschenhandel betrieben haben. Videos von derartigen Übergriffen erschüttern nicht nur die Musikwelt.
This security video, first obtained by CNN and released Friday, shows the media mogul grabbing, throwing and kicking then-girlfriend Cassie Ventura.
Was an diesen schweren Vorwürfen dran ist, darüber hat mein Kollege Tobias Holub mit Standard-Kulturredakteur Karl Fluch gesprochen.
Es gibt ja auch genügend Belege aus seiner Vergangenheit, die ihn zumindest in die Nähe krimineller Handlungen rücken.
Und sie sprechen darüber, ob das Ende einer Hip-Hop-Legende ist.
Karl Fluch, du bist Kulturredakteur hier beim Standard und, wie ich heute gelernt habe, auch Hip-Hop-Experte. Und erklärst mir heute, warum dieser Künstler mit den vielen Namen, Sean Combs, eben nicht nur darüber singt, ein Bad Boy zu sein. Was ist da los?
Ja, also Puff Daddy, wie er sich als erster genannt hat und unter dem Namen, unter dem er auch berühmt wurde, hat seit November des letzten Jahres einige Klagen am Hals. Die erste stammt von einer früheren Freundin von ihm, der Cassandra Ventura. Die hat ihn wegen Vergewaltigung, psychischem Terror, Nötigung, häuslicher Gewalt und so weiter geklagt auf eine Summe von 30 Millionen Dollar. Einen Tag nach der Klage war die Klage vom Tisch. Puff Daddy hat eine nicht genannte Summe an Frau Ventura überwiesen, aber dieser erste Vorwurf, wobei es nicht der erste Vorwurf war, aber der erste in jüngerer Zeit, der hat eine kleine Lawine ins Rollen gebracht. Noch in derselben Woche haben sich zwei andere Frauen mit ähnlichen Vorwürfen, da ging es um Vergewaltigung in den 90er Jahren, als die beiden noch minderjährig waren, zu Wort gemeldet. Und seitdem kamen noch zwei andere Fälle dazu. Und das ist natürlich bei jemandem, der so berühmt ist, der sich mit der A-Liga der Hollywood-Größen umgibt, seit Jahrzehnten ein großes Thema geworden.
Über die Vorwürfe können wir gleich noch im Detail reden, aber wie du schon sagst, die Aufregung kommt auch daher, dass Puff Daddy jetzt nicht irgendwer ist in der Szene, sondern schon wirklich eine Größe, oder? Also auch für jüngere Jahrgänge wie mich, wie muss ich den einordnen?
Sean Combs ist ein New Yorker, 1969 geboren. Der hatte so die quasi Bilderbuch-Kindheit im Ghetto, also keine rosige, im Gegenteil. Sein Vater wurde bei einem Drogendeal, der schiefgegangen ist, ermordet im Jahr 1972. Den hat er de facto kaum gekannt. Sein Vater war damals Fahrer für einen bekannten Drogendealer namens Frank Lucas. Das war ein böser Finger, wurde dadurch berühmt, dass er zur Zeit des Vietnamkriegs in den Särgen toter GIs Heroin aus Vietnam in die USA geschmuggelt hat. Also schon ein, wie soll man sagen, ein geschmackiger Verkehrsweg, und der bekam den noch viel geschmackigeren Namen Cadaver Connection verpasst. Und dieser Frank Lucas, der hat sich lange gehalten, der ist erst im Jahr 2019 gestorben. Und für den hat Puff Daddys Vater Drogen geführt, galt als Fahrer, als Wallet. Und nach dessen Tod ist Puff Daddy bei seiner Mutter aufgewachsen. Das war eine Alleinerzieherin, die hat ihn und seine Tochter mit mehreren Jobs zugebracht. Und er hat eine sehr harte Kindheit gehabt, eine sehr entbehrungsreiche. Und er hat einmal der Oprah Winfrey eine Anekdote erzählt. Da hat ihm seine Großmutter ein paar Dollar gegeben, um irgendwelche Einkäufe zu erledigen. Und die wurden ihm weggenommen, die wurden ihm gestohlen. Und er durfte dann nicht das Haus betreten, bevor er das Geld wieder geholt hat. Weil es ging da weniger um diese 5 Dollar oder wie viel es waren, sondern einfach um keine Schwäche zu zeigen. Und in diesem Mindset ist der kleine Sean Combs aufgewachsen, auf der Straße im Ghetto, und da durfte man halt keine Schwäche zeigen. Und das wird ihm bis heute nachgesagt, dass er auch in seinen Geschäften und in seinem Business ein Gebaren an den Tag legt, das aus der Zeit zu kommen scheint.
Und trotz schwieriger Kindheit hat er dann aber musikalisch eine ordentliche Karriere hingelegt, oder?
Ja, er hat sehr früh begonnen, bei Motown Records zu arbeiten. Da war er quasi in der Posteingangsstelle, hat aber früh einen Zug aufs Tor gehabt und Karrierevisionen gehabt und hat dann 1993, nachdem er einen Remix gemacht hat für jemanden, ein eigenes Label gegründet, Bad Boy Records. Gibt es bis heute. Und Bad Boy war in den frühen 90er Jahren ein Meilenstein-Label. Also da ist Hip-Hop langsam in den Mainstream hineingekrochen bzw. explodiert. Und er hat das Debütalbum von Notorious B.I.G. verlegt.
Den man auch kennt.
Ready to Die. Also einer der größten Rapper seiner Zeit damals, der dann ermordet wurde. Und da kam es erste Mal eigentlich in der Rap-Geschichte des Sean Combs auch so ein bisschen, wie soll man sagen, das Kriminal ins Spiel. Denn es ist wahrscheinlich die berühmteste Battle im Hip-Hop zwischen der Ostküste und der Westküste, die zuerst Tupac Shakur das Leben gekostet hat und dann eben Biggie B. Die Umstände sind bis heute im Dunkeln. Es gibt immer wieder neue Gerüchte. Es gibt etliche Dokumentationen, Bücher. Es gibt auch aktuell jemanden, der sich als Täter geoutet hat, der aber jetzt beschlossen hat, doch nicht vor Gericht auszusagen. Es ist verworren.
Das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast einmal. Aber bei Sean Combs, bei P. Diddy selbst, klingt das ja fast ein bisschen nach einer Bilderbuchkarriere. Aus dem Ghetto mit schwierigen Verhältnissen in der Familie bis hin zu einem eigenen Label und verlegt ein paar der wichtigsten Hip-Hop-Künstler. Wann kommen da denn diese ganzen Kriminalfälle ins Spiel, um die es jetzt aktuell geht?
Die ersten Vorwürfe, die gab es früh. Also er hat immer wieder angestreift, er ist mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Er war mal in einer Schießerei, da war er nicht beteiligt, aber mit seiner damaligen Freundin, der Jennifer Lopez, die kennt man auch, Schauspielerin und Sängerin, in einem Club. Und da gab es eine Auseinandersetzung, die in einer Schießerei geendet ist. Er hat sich mit der Jennifer Lopez in Sicherheit gebracht. Am Weg aus dem Club wurde im Auto aber eine Waffe in seinem Wagen gefunden, die er nicht hätte führen dürfen. Und solche Sachen passierten öfter. Es gibt Geschichten, wo er den Trainer von einer Footballmannschaft verprügeln hat lassen. Seine Leibwächter haben einen Produzenten prügeln lassen. Das sind aber Dinge, die dann meistens außergerichtlich beigelegt wurden, um entsprechende Beträge wahrscheinlich. Aber die kennt man nicht. Aber man kann halt nur mutmaßen, dass da viel Geld geflossen ist.
Karl, und das heißt jetzt vor kurzem, diese Vorwürfe von Cassie Ventura, hast du gesagt, das war dann sozusagen der Tiefpunkt. Um was ist es da nochmal ganz konkret gegangen?
Also er war mit Cassie Ventura 11 Jahre lang liiert, immer wieder so on and off heißt es. Und da hat er sich offenbar nicht nur gentlemanlike verhalten, sondern hat die Frau unter Drogen gesetzt, hat gefilmt, wenn sie mit dafür extra eingeflogenen Männern Sex hatte, hat diese Videos offenbar als Druckmittel gegen sie verwendet. Das soll er auch in anderen Fällen mit anderen Frauen gemacht haben. Und sie hat zum Beispiel in einem Statement, das der Washington Post vorliegt, gesagt, dass sie sich nach solchen Partys regelmäßig schon Infusionen vorbereiten ließ, weil sie diese Mischung an Drogen, die da ihr verabreicht wurde und gemeinsam mit dem, was dann auf sie zukam, körperlich nur so aushielt, dass sie sich quasi rituell schon nachher Infusionen geholt hat. Möglich geworden ist diese Klage durch ein neues Gesetz, das 2019 etabliert wurde. Das nennt man den Adult Survivors Act, kurz ASA. Und das bietet Betroffenen von sexuellem Missbrauch ein neues Zeitfenster, um vor Gericht das erlittene Unrecht zu bekämpfen, um da Gerechtigkeit zu bekommen. Bis 2019 waren Sexualstrafen im Staat New York mit einer Verjährungsfrist von 3 Jahren ausgeschildert. Das hat sich jetzt auf 20 Jahre erhöht, ist aber nicht rückwirkend in Kraft getreten. Aber der Gesetzgeber hat ein Zeitfenster eingerichtet von 1 Jahr, weil man solche Klagen ja nicht so mit einem Telefon erledigen kann und dann schnell vor Gericht sieht. 1 Jahr, in dem Betroffenen die Möglichkeit gegeben wurde, rückwirkend Klagen einzubringen. Und das haben auch 2 Frauen gemacht. Da ging es um Sachen, die schon in den 90er Jahren passiert sein sollen. Auch da steht Vergewaltigung im Raum. Und Puff Daddy oder Sean Combs hat bisher alles geleugnet. Was er nicht leugnen konnte, hat er bezahlt, so zum Beispiel auch seiner früheren Köchin, die ihn 2017 geklagt hat wegen sexueller Übergriffigkeiten und anderer Dinge. Das hat er stets geleugnet. Sie wurde dann gekündigt, sie hat ihn geklagt und 2019 hat er ihr dann einen auch nicht bekannten Betrag bezahlt, um diese Sache aus der Welt zu schaffen.
Und habe ich das richtig verstanden, wo er auch bei seiner Ex-Freundin Cassie Ventura hat er sich quasi freikaufen können außergerichtlich?
Das kann man wohl so sagen. Er leugnet nach wie vor die Vorwürfe, sagt, das stimmt nicht, aber er hat sich mit ihr, wie die offizielle Lesart war, freundschaftlich geeignet, was dann doch ein wenig verwundert angesichts der Vorwürfe, die da einen Tag vorher noch im Raum standen.
Es geht gleich weiter nach einer kurzen Pause.
Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
Also fast jedem.
True Crime.
Thema des Tages.
Lohnt sich das?
Inside Austria.
Serienreif.
Besser Leben.
Rätsel der Wissenschaft.
Edition Zukunft.
Und.
Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören.
Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
Ich bin Scholt Wilhelm.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts.
Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts.
So wie eine kurze Hose.
Oder eine kurze Geschichte.
Okay.
Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Karl, du hast über die schwierigen Familienverhältnisse von Sherlock Holmes gesprochen, auch über seinen Vater, der in Drogenkriminalität verwickelt war. Aber andersherum soll auch der Sohn von Sherlock Holmes jetzt in diese kriminellen Machenschaften verwickelt sein, oder? Was ist da noch los?
Der ist möglicherweise in was Ähnliches verwickelt. Das ist nicht ganz klar, aber es geht auch um sexuelle Übergriffe bei seinem Sohn. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung für alle, aber er dürfte ebenfalls so Sex-Trafficking betrieben haben. Das bedeutet, er hat Frauen und Männer zum Zwecke sexueller Partys eingeflogen und möglicherweise auch gegen deren Willen.
Mhm. Also so ähnliche Geschichten, wie man sie von Jeffrey Epstein und vom britischen Prinzen Andrew auch kennt, oder wie?
Genau, es kommt auch ein anderer Prinz im Fall des Puff Daddy immer wieder vor, nämlich Prinz Harry, der war früher bei Partys von Sherlock Holmes eingeladen. Ende der 90er Jahre hat er sich in den Hamptons, also in Long Island, das ist eine sehr weiße, sehr exklusive, sehr teure Enklave, ein Haus gekauft und hat dort die sogenannten White Partys veranstaltet. Da ist so die Crème de la Crème der Weltprominenz eingeladen gewesen. Und das muss für den jungen Mann aus dem Ghetto, der sich da hochgearbeitet hat, in diese sehr exklusive weiße Zone, die quasi schon eine Signalwirkung besitzt, die sagt, man hat es geschafft, sehr eigenartig und befriedigend gewesen sein müssen, in diese Gesellschaft Zugang gefunden zu haben. Und man kann jetzt spekulieren, ob diese White Partys auch deshalb White genannt wurden, weil er sich halt in seinem total weißen Umfeld damit befand, oder nur deshalb, weil der Dresscode White für diese Partys galt.
Mittlerweile geht die ganze Causa so weit, dass auch die Behörden genau hinschauen dürften. Es hat auch Hausdurchsuchungen gegeben. Warum konkret?
Es war Homeland Security involviert, sind, glaube ich, Teil des FBIs. Das bedeutet auf alle Fälle einen verstärkten Verdacht wahrscheinlich. Die dürften, so die Verteidiger von Combs, da fast mit militärischem Gerät angerückt sein und haben verschiedene Anwesen von ihm. Combs wohnt in L.A., hat Häuser in New York, in Miami und da wurden Razzien durchgeführt. Der Ermittlungsstand ist nicht bekannt, also man weiß nicht, ob dort irgendetwas gefunden wurde. Aber ich schätze mal leidenhafterweise, nachdem der Verdacht im Raum steht, dass er mit Videos Leute erpresst hat, dass man genau solche Dinge suchen wird.
Auf der einen Seite kann er sich aus vielen Klagen rauskaufen, auf der anderen Seite klopft das FBI an. Drohen da jetzt tatsächlich noch Konsequenzen oder glaubst du, dass er quasi davonkommt?
Ah, das ist nur zu spekulieren. Also man kann natürlich, wir haben alle eine ungefähre Imagination des US-Rechtssystems und da kann es genauso passieren, dass man sich außergerichtlich einigt und damit gewisse Fälle einfach nie vor Gericht landen. In verschiedenen Artikeln, die große amerikanische Zeitungen über ihn verfassen, kommt das immer wieder vor, dass auch die öffentliche Meinung noch weitgehend hinter ihm steht. Vor allem Afroamerikaner können sich das schwer vorstellen. Es ist ein klassischer Selfmade-Millionär. Da hat er durchaus Role-Model-Charakter. Andererseits hat sich auch die Gesellschaft dahingehend verändert, dass solche Sachen schon lange nicht mehr irgendwie als oder auch nur in die Nähe eines Kavaliersdelikt behandelt werden, sondern da geht es schon um massive Verbrechen, wenn die denn stimmen, die Vorwürfe, oder sich beweisen lassen und da wieder sich nicht rauskaufen können. Über kurz oder lang sollten sich die erhärten. Man denke nur an R. Kelly, einen R&B-Sänger, der sehr lange ähnliche Vorwürfe ebenfalls mit Zahlungen teilweise aus der Welt schaffen konnte, aber dann halt irgendwann nicht mehr. Und der sitzt jetzt schon länger im Gefängnis und wird das auch noch sehr lange tun, wenn es so bleibt.
Was heißt das alles jetzt für die Musikkarriere von Puff Daddy? Erst aus dem Ghetto ganz an die Spitze der Hip-Hop-Szene und jetzt der Absturz und das Ende?
Naja, die Musik hat er in den letzten Jahren eher, wie soll man sagen, hobbymäßig betrieben. Er hat sich ironischerweise 2001 den Vornamen ändern lassen von John in Love, also in Liebe, und verkündet, er würde sich jetzt nur noch um die Liebe im Leben kümmern. Er hat auch ein Album veröffentlicht, das Love hieß, und das widerspricht jetzt natürlich ein wenig den Vorwürfen, aber er hat auch in den letzten beiden Jahrzehnten hauptsächlich Geschäfte gemacht, die sich vom Musikbusiness schon entfernt hatten, hat eine Modelinie, Duftwässerchen, eine Schnapsmanufaktur, glaube ich, gehabt. Also nichts Neues. Es haben viele Hip-Hopper gemacht, dass sie sich früh andere Geschäftsfelder auch gesucht haben. Und der Mann gilt seit 2022 offiziell als Milliardär. Also er dürfte in seinen Geschäften, die er auch neben der Musik betreibt, recht erfolgreich sein.
Und das macht wirklich Eindruck, hast du gesagt. Also die Leute, die Szene, die Fans in den USA mögen ihn trotz dieser Vorwürfe noch immer. Also die Stimmung ist noch nicht gekippt.
Noch nicht. Es ist auch erstaunlich. Die Washington Post hat berichtet, sie hat versucht, über 40 Prominente zu diesen Vorwürfen, die quasi aus dem Umfeld von Mr. Combs bekannt sind, die auf seinen Partys eingeladen waren, die mit ihm Geschäfte gemacht haben, zu den Vorwürfen zu befragen, und es spricht niemand. Das Interessante, was ich daran finde, ist, dass ihn auch niemand verteidigt. Da kann man jetzt eine Smoking Gun vermuten oder halt einfach strategische Intelligenz, aber es ist natürlich ein wenig auffällig, sage ich, dass da jetzt nicht sofort eine Riege an Prominenten vorstürzt und sagt, also das kann nicht sein, ich lege die Hand ins Feuer für Puff Daddy. Und es gibt ja auch genügend Belege aus seiner Vergangenheit, die ihn zumindest in die Nähe krimineller Handlungen rücken. Ob die ihm jetzt bewiesen werden konnten, ob er das außergerichtlich beilegen konnte oder so, ist da egal, aber er ist immer wieder angestreift am, nennen wir es, Kriminal.
Sind auch einige Widersprüche dabei, seinen Namen in Love zu ändern angesichts all dieser Vorwürfe. Was mir auch im Kopf geblieben ist, dieses Label Bad Boy am Anfang seiner Karriere, da dürfte halt wirklich mehr dahinter gesteckt haben, als viele Musikfans gedacht haben.
Also das Geschäftsmodell von Rap war natürlich früh an die Street Credibility, an das harte Leben unter schlechten Bedingungen geknüpft und hat den Underdog Hero glorifiziert. Das große Konkurrenzlabel damals war Death Row Records an der Westküste, das Dr. Dre und Suge Knight und noch ein Dritter, der mir jetzt namentlich nicht mehr präsent ist, gegründet haben. Also das zeigt schon eine gewisse Neigung, zu dem Outlaw-Image zugehörig zu sein und damit zu kokettieren. Dass manche Künstler das in manchen Fällen übertrieben haben, zeigte sich immer wieder in diversen kriminellen Handlungen. Aber das kann man jetzt auch nicht verallgemeinern und das möchte ich auch nicht tun.
Karl Fluch, vielen Dank.
Gerne.
Ja, und ich sage auch dir danke, Tobias Holub, für diesen spannenden Einblick. Bei uns geht es jetzt gleich weiter mit dem Meldungsüberblick. Da erzähle ich Ihnen unter anderem über einen Interventionsversuch des ORF-Stiftungsrats Peter Westenthaler beim damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache bezüglich einer Haftstrafe. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
Du bist, was du hörst. Du bist, was du schaust. Du bist, was du teilst. Du bist, was du liest. Du bist, was du diskutierst. Kritisch, offen und unabhängig wie du. Der Standard, der Haltung gewidmet.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler hat 2018 bei Heinz-Christian Strache interveniert, um seiner Haft zu entgehen. Das zeigen Chats, die in den U-Ausschuss zum rot-blauen Machtmissbrauch geliefert wurden. Im März 2018 wurde Westenthaler wegen Betrugs und Untreue zu einer Haftstrafe von 24 Monaten verurteilt, 8 davon bedingt. Nachdem eine Nichtigkeitsbeschwerde seines Anwalts abgelehnt wurde, wendete sich Westenthaler daraufhin an Heinz-Christian Strache, damals noch Vizekanzler. Er hatte Strache darum gebeten, Justizminister Moser darauf anzusprechen. Unter anderem hat er vorgeschlagen, dass Moser eine Haftunterbrechung anordnen soll. Strache hat in den Chats öfters betont, dass man der Justiz völlig ausgeliefert sei. Westenthaler hat dann sogar vorgeschlagen, den damaligen Kanzler Sebastian Kurz in der Sache um Hilfe zu bitten. Die Chats hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Zuge des U-Ausschusses ausgewertet. Es handelt sich daher um keine Chats, die für ein Strafverfahren analysiert worden sind. Ende 2019 ist Westenthaler aus der Haft entlassen worden, hat dann eine Tätigkeit bei der Mediengruppe Österreich angefangen und ist seit Februar im ORF-Stiftungsrat. Zweitens, ein 15-jähriger Gottesinfluencer soll heilig gesprochen werden. Carlo Acutis ist 2006 im Alter von 15 Jahren an Leukämie verstorben und wird aufgrund seiner Affinität zum Internet als Cyberapostel verehrt. Der Vatikan hat die Heilung eines brasilianischen Buben als Wunder Acutis für die Seligsprechung im Jahr 2020 anerkannt. Nun hat der Papst ein zweites Wunder anerkannt, bei der eine junge Frau aus Costa Rica einen Unfall überlebt hat. Und ihre Genesung soll auf Fürsprache von Carlo Acutis geschehen sein. Nun ist der Weg für eine Seligsprechung einer Person der Millennium-Generation frei. Der Glaube macht's möglich. Und drittens, heute starten die Wiener Prozesse im Rahmen der Wiener Festwochen. An drei Wochenenden wird mit realen Akteuren und Akteurinnen über gesellschaftspolitische Themen anhand von realen Strafparagraphen debattiert. Der erste Prozess startet heute Freitagabend im Theater Odeon und es werden die Verwundungen der Corona-Pandemie untersucht. Richterin Irmgard Griss wird die Verhandlungen leiten. Zeuginnen sind unter anderem Rudolf Anschober und der Verfassungsjurist Heinz Mayer. Die Verteidigung der Republik übernehmen Michael Dohr und Amelie Kunczycki. Das Urteil wird dann das Volk sprechen, vertreten durch 7 Geschworene aus dem Rat der Freien Republik Wien. Das Spektakel können Sie live miterleben und zwar im Live-Ticker auf derstandard.at. Dort lesen Sie auch alle Updates zum aktuellen Weltgeschehen. Und wenn Sie noch mehr Standard-Podcasts hören wollen, dann empfehle ich Ihnen schon jetzt die neue Folge von Inside Austria, die am Samstag erscheinen wird. Da schauen wir uns den Kriminalfall einer Jugendgang aus Meidling ganz genau an. Es wird richtig spannend. Inside Austria finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Unterstützen können Sie uns mit einer guten Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl oder netten Kommentaren. An dieser Folge mitgearbeitet hat Clarissa Donati, Tobias Holub hat die Folge gestaltet und das Interview geführt. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und schönes Wochenende.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale, von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.